Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Inselgemeinde und Kurverwaltung Jüst.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Und hier sind sie wieder, die Reisen, Reisen Summer Boys. Jochen Schliemann und Michael Dietz, grüße euch.
Ahoi.
Wir sind mal kurz wieder aufgetaucht auf unserer Reisen, Reisen Sommerpause. In den letzten Jahren haben wir ja in der Sommerpause immer einfach nichts gemacht. Also wir hatten einfach eine Pause. Also auch kein Audio. Es gab nichts. Und diese Sommerpause haben wir gesagt, Mensch, wir haben noch so viel in unserer Audiobibliothek. Wir haben 145 Folgen und da sind ja wirkliche Highlights dabei. Und in der Sommerpause wollen wir euch nochmal Folgen präsentieren, kredenzen, die uns irgendwie ins Herz gewachsen sind und die vielleicht auch noch nicht alle gehört haben oder taugen, nochmal gehört zu werden. Und da gehört heute diese Folge zu Jüst dazu. Wir sind auf einer Insel, Jochen, einer deiner Lieblingsinseln. Ich freue mich sehr, dass wir da jetzt nochmal zusammen hinreisen. Vorher will ich euch noch zwei Dinge verraten. Am Ende dieses Reisen-Reisen-Highlights melden wir uns nochmal und verraten euch auch, was die nächsten neuen Folgen sind nach der Sommerpause. Da haben wir nämlich noch zwei fantastische Reiseziele, wo wir unterwegs waren. Das ist einmal getroppt und jetzt ist, glaube ich, so langsam die letzte Zeit, dass man sich noch für Tickets anstellen sollte im Netz. Stellt euch im Netz mal schön für Tickets an, für die Reisen-Reisen-Tour. Hier, Fadi erzählt wieder von früher. Nein, es gibt für Essen und in Köln noch ein paar Tickets. Am 25. Oktober sind wir in Essen. Wir lieben das Ruhrgebiet, wir mögen Essen, wir freuen uns sehr auf euch. Sagt allen Bescheid, kommt zusammen, wir machen da so ein bisschen so eine Reisen-Reisen-Party. Großer, langer Auftritt in der Weststadthalle am 25. Oktober ab 20 Uhr. Und einen Tag später sind wir in Köln am 26.10. in der Kulturkirche in Köln-Nippes. Da waren wir schon mal, Jochen, und das war auch einer der schönsten Reisen-Reisen-Abende überhaupt. Damals mit Jürgen Dumian. Das war wirklich ein toller Abend da, ne?
Das war ein toller Abend, das war ein besonderer Abend, das ist auch ein besonderer Ort, einfach diese Kirche. Wobei ich sagen muss, echt wirklich beide Abende werden so besonders, weil das Ruhrgebiet, da brennt ein Herz, mindestens von mir, aber eigentlich auch von dir. Wir haben ja schon Folgen gemacht zum Ruhrgebiet und so, wir haben eine besondere Beziehung dazu. Auftritte in Dortmund war fantastisch einmal, den wir gemacht haben. Ja. Köln wird auch wieder super Heimspiel, also das, ich habe richtig Bock. Also ich glaube, dass das, wird besonders.
Es wird
ja, das wird schön, ich habe richtig Bock. Das wird schön, euch da zu sehen, wir würden uns freuen, kommt vorbei.
So, aber vorm Oktober kommt erst nochmal hier Sommer. Ein Glück ist Sommer. Ich liebe Sommer.
Ich mag Oktober auch. Also, aber ich stimme zu. Es ist schön. Also Sommer ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt.
Nein, ich finde so Sommer. Für mich, ich bräuchte ja keine Jahreszeiten. Ne? Also jetzt ernsthaft. Ah, okay. Nee, ich bräuchte die wirklich nicht. Also ich finde ja alles so zwischen 20 und 40 Grad super. Aber ich sehe, ich bin jetzt erwachsen genug, um einzusehen, dass das so nicht funktioniert. Ja, es hat lange gedauert, aber jetzt habe ich es angesehen, dass es Jahreszeiten dann doch irgendwie braucht, obwohl ich es persönlich jetzt nicht so brauchen würde. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Jahreszeiten natürlich auch was mit Orten machen, die man bereist. Mhm. Und darüber sprechen wir ja auch oft, dass manche Orte natürlich ganz anders sind, je nach Jahreszeit, wo man sie bereist. Und das ist dann auch wieder ganz zauberhaft oder wieder ganz spannend. Und es gibt auch Orte auf dieser Welt, wo alle zur gleichen Zeit hinreisen, immer, keine Ahnung, so als Beispiel, alle irgendwie, alle im Sommer nach Rom. So, zack, da sind, ne, da ist eh super heiß, aber alle gleichzeitig, wups, alles voll Overtourism. Und die Alternative ist dann manchmal halt einfach März, April und da ist es dann toll. Deshalb sind Jahreszeiten, wenn ich mir mal selbst so bei dem Gelaber zuhöre, was ich gerade so sage, ergeben doch Sinn. Ich habe nichts gesagt, ich habe meine Meinung jetzt für immer geändert.
Ach, ist doch schön, dich dabei zu erleben, wie du deine Meinung änderst. Was auch eine Rolle spielt, ist Geografie und eine Lage, was uns letztlich dazu bringt, nicht Immo-Talk, Lage, 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 sondern einfach so, was Norden bedeutet. Und das habe ich in dieser Folge. Ne? Also wir haben, also ich habe so rumgewühlt und habe gedacht, was können wir denn für euch mal wieder auf den Teller legen? Und was ist eins der Ziele, das wir beackert haben, das vielleicht jetzt sogar noch mehr Strahlkraft hat als damals? Und das ist vielleicht einfach so bei Jüst tatsächlich, dieser Insel, die wir heute besuchen. Ich war dort im Juni 2020 und es fühlt sich an, als ich diese Folge gehört habe, fühlte es sich an, als könnte sie völlig im Jetzt stehen, weil das, was diese Insel bietet, vielleicht sogar noch mehr von uns jetzt allen so gebraucht wird. Mhm. Ne? Also ich rede von Meer, von Strand, von aber auch wirklich Naturgewalten, von Entschleunigung. Ne? Also auf der Insel sind keine Autos, von Nachhaltigkeit, wie die Leute dort leben. Ich rede davon, dass man dort easy mit der Bahn und der Fähre hinkommt und trotzdem wirklich ein Ziel von Weltniveau vor sich hat. Das werdet ihr gleich merken. Nochmal kurz zur Einordnung. Jüst ist eine ostfriesische Insel in Niedersachsen. Das ist der Nachbar von Norderney. Das ist vielleicht eine Insel, die einem vielleicht noch ein bisschen mehr sagt. Und wirklich ein Reisejuwel. Wirklich ein Reisejuwel.
Haben wir in der Folge den schlechten Gag Jüst Do It gemacht?
Nee, und da war ich damals auch recht froh,
okay,
dass das halt nicht eingetreten ist. Damit hat sich das jetzt schon wieder gelohnt, dass wir sie nochmal rausgeholt haben. Junge, Junge, aber wenn ihr von sowas wegkommen wollt, dann seid ihr auf Jüst genau richtig.
Ne? Also weg so von Leuten wie mir,
ja. Alles klar. Die sich so live am Mikro ändern, wie du es gerade...
Es stimmt, was alles gerade alles passiert ist. Ne? In 7 Minuten hat sich mein ganzes Leben gerade verändert.
Ja,
und das ist toll am Leben.
Ja, und das bevor du auf Jüst warst, und das wird sich gleich noch ändern. Ich leite mal kurz ein bisschen ein für die Landung, die uns gleich bevorsteht auf dieser besonderen Insel. Ich weiß noch ganz, wir haben die Folge aufgezeichnet, da hatte ich praktisch noch Sand im Schuh. Also es war wirklich so, ich bin wiedergekommen an einem Tag, wir wollten die ganz schnell veröffentlichen und wir haben die dann sofort aufgezeichnet und ich war so voll mit Eindrücken, das werdet ihr gleich hören, dass ich in der Folge wirklich irgendwas gemacht habe, was wir dann öfter mal später gemacht haben. Und ich habe völlig rigoros bin ich eingestiegen, indem ich die Situation geschildert habe, die mich am meisten von den Socken gehauen hat. Einer der grandiosesten Reisemomente, die ich persönlich in Deutschland jemals hatte. Also wir sagen, selbst Menschen, die jetzt sagen, um Gottes Willen, was soll ich da? Wann fängt Michi wieder an zu reden? Oder was auch immer. Wenn ihr die ersten 10 bis 15 Minuten durchhaltet, das wird euch wahrscheinlich die Schuhe ausziehen. Nicht wegen mir, sondern wegen der Szenerie, die ich dort sehen durfte. Also Vorhang auf für die ostfriesische Insel Jüst und meinen Weg zum für mich legendären und für euch bald sehr bekannten Billriff. Also stell dir mal vor, irgendwie ich sitze in meiner Pension in Jüst, ne? Der Ort Jüst. Jüst hat letztlich einen Ort, so in der Mitte. Also weißt du so, und ich sitze da in meiner Pension, so ein roter Backsteinbau, auch schon ein paar Jahrzehnte alt, große Fenster, so fast so Richtung Wintergarten, also aber richtig schöne große Fenster, Blick auf die Straße. Straße halt nicht geteert oder so, sondern eher Kopfsteinpflaster, Pferdewagen fährt vorbei, weil es auf Jüst keine Autos gibt. Ne? Also das
ist autofreie Insel.
Es ist eine autofreie Insel. Es gibt, auf der Insel gibt es ein paar Autos natürlich für die Feuerwehr und ich glaube für einen Arzt oder so, aber da sonst gibt es gibt keine Autos. Das heißt, du sitzt wirklich in diesem wirklich, also wirklich schon mehrere Jahrzehnte alten Backsteingebäude mit diesem wunderschönen Blick auf dieses Kopfsteinpflaster und Pferdewagen fährt vorbei. Hast so mittelprächtiges Wetter. Also so, das war jetzt kein schönes Wetter dieses Wochenende. Das muss man ehrlich sagen. Also das so dieses Klischee-Wetter, wo man dann irgendwie, also bei dem man all diese Reportagen gefilmt werden, wo man denkt, die Welt besteht nur aus gutem Wetter, nur man selber ist irgendwie nie da, wenn das stattfindet. es war so mittelprächtiges Wetter. Es war mal Wolken, mal Sonne, mal Schauer. Es waren so 14 bis 17 Grad. Wir befinden uns Anfang Juni 2020. Ne? Also schon, das kann, darf auch wärmer sein eigentlich. Und es war Wind. Also fast Sturm. Also auf meiner Wetter-App war es ein Ausrufezeichen. Ne? So von wegen so, jo, wird mehr. Ne? Also jetzt nicht schlimm, aber wird windig. Ne? So. Und ich natürlich morgens, du weißt ja, geht mit mir nicht so richtig viel.
Das stimmt. Das habe ich ein paar Morgen bei der Tour und auch auf Norderney hautnah erlebt. Aber da muss man halt durch, ne? Also ich habe ja viel Glück gehabt mit dir, aber morgens muss ich nicht jeden Morgen haben.
Nee, ich hingegen kann ja nicht fliehen. Also ich habe das ja seit über 40 Jahren muss ich da durch, aber danke, dass du das mitmachst. Nein, aber wie gesagt, also die Wochen vorher waren echt stressig. Ich meine, wie gesagt, wir finden uns so in dieser Corona-Zeit und jeder hat da ja so seine Baustellen und auch viel Arbeit. Also weißt du, so manchmal hat man so... Ich weiß nicht, ob du es kennst. Man denkt so, man fährt irgendwie weg und dann wird alles gut und dann hat man doch nicht so die Ruhe in der Mitte. So, man ist dann irgendwie doch noch so ein bisschen am Verarbeiten und so. Und,
hippelig, man muss ja auch erstmal runterkommen. Also das ist ja, ob jetzt Corona oder davor und hoffentlich dann danach. Also ich glaube, es ist ja oftmals, bevor man auf Reisen geht oder in Urlaub fährt, muss man ja immer noch unfassbar viel erledigen. Also bei mir ist es so, oder ich glaube, bei den meisten ist es so, weil du bist ja dann im Stress, du willst alles irgendwie noch wegschaffen. Du musst irgendwie die Wohnung noch klar
machen, gucken, dass jemand die Pflanzen gießt, keine Ahnung, schnell was zur Steuer schicken, noch letzter Arbeitstag, da musst du noch packen, hast du alles, hast du was vergessen, du rennst abends eben noch in die Apotheke, um dir, keine Ahnung, Magnesium zu holen, wenn man wie du auf eine Insel fährt und sich endlich mal wieder bewegt. Also man hat ja einfach irgendwie so ein bisschen so eine Vorfreude, aber auch so ein bisschen Stress. Und dann kommt man da an und ist ja nicht sofort weg.
Genau, also so, ich muss zugeben, dass das ganz früher immer mal funktioniert hat. Dieses völlige Rampengebaue und dieses Stadionrock-mäßige alles erledigen und auf einmal fällt alles ab. Mhm. Und dann mündet das alles so ins endgültige Urlaubsglück. Das hat bei mir, funktioniert bei mir schon länger nicht mehr und man fällt aber auch öfter wieder drauf rein. Das heißt, man kann es ja auch manchmal nicht ändern. Genauso wie du sagst, das sind halt einfach alltägliche Sachen. Ja, alle Menschen haben viel zu tun und gerade jetzt so ist es halt irgendwie nicht so einfach. Auf jeden Fall saß ich da und es arbeitete so in mir und irgendwie Wetter war wieder so mittel, aber es war das beste Wetter meines Aufenthaltes. Laut Wetter-App hatte mir auch am Anfang Norderneier erzählt, am ersten Tag, so man sieht auch Samstag wird am besten. So, und ich so, Digga, das steht definitiv nicht auf der Wetter-App, aber er hatte recht. An dem Morgen merkte ich es dann so, und dann meinte meine Gastgeberin, also halt so diese Pensions- Leiterin, ich sag immer so meine Herbergsmutti, so, ist ein sehr kleiner Betrieb gewesen. Moin, was machst du heute? So, ne? Und ich so, ja, ich fahre, denke ich mal, zum Billriff, ne? So heißt das Billriff, ne? Und das ist ganz im Westen der Insel. Das klingt halt spannend und sieht halt toll aus. Ich orientiere mich ja eher so an eher so abstrakten Infos wie so Bildern oder so, wo ich sage, von denen ich sage, da muss ich mal hin, wo das aufgenommen wurde. Und das sieht letztlich aus wie ein unglaublich großer Strand. So, ne? Also ich dachte, okay, bestes Wetter, Fahrrad hatte ich gemietet, so heute muss ich da hin, egal wie der Wind ist. Und sie meine so, ja, fahr da mal hin, geh mal raus bei Niedrigwasser, das dauert dann ein paar Stunden, läufst du schon ziemlich lange, aber das ist schon, das sieht aus wie eine andere Welt, sagt sie so und geht weg. Ich so, was meint die mit anderer Welt? Ich meine echt so, was meint die mit anderer Welt? Weil Jüster so ganz vorne, die reden nicht viel. Ne? Also da gilt halt so wie immer die Regel im Norden und da hatte ich das Gefühl fast noch mehr, moin, moin ist schon Gesabbel, also man sagt halt moin.
Ne? Ah, okay. So. Ja.
Und selbst ich wirkte da so irgendwie redselig in dem Kontext dieses Ortes. Das muss man sich mal vorstellen.
Ich versuch's mir gerade vorzustellen, ist mir gerade aber jetzt nicht möglich mit meinem beschränkten Horizont.
Ja, gut, liegt in dem Fall nicht an dir. Auf jeden Fall, ich schwimme mich aufs Rad, so, ne? Also so, mach mich so fertig, so schwimme mich aufs Rad und Alter, ich hatte Gegenwind.
Mit dem Magnesium lag ich gerade eben gar nicht so falsch wahrscheinlich.
Ne? Ja, ich habe es leider nicht mitgenommen, ich Idiot. So, ich auf jeden Fall, also aber wirklich, also Gegenwind, nicht so Gegenwind, sondern Gegenwind. Alter. Es war wirklich, und ich weiß, ich neige zur Dramatisierung, wird mir auch oft vorgeworfen, es war ein Kampf. Jüst hat fast keine Bäume, zumindest nicht da, wo ich war. Du fährst sozusagen fast auf dem Deich, zumindest sehr exponiert, weil da einfach nicht viel wächst. Und siehst halt auch immer das Meer. Es ist eine wunderschöne Fahrt raus in den Westen, aus dem Ort raus. Wie gesagt, keine Autos, total entspannt. Du hast nicht diesen Verkehrsstress oder so. Aber du stehst fast auf dem Rad, weil du so einen Gegenwind hast. Es war so langsam. Es war manchmal auch so ein paar Regenschauer. Das ist jetzt keine ewige Tour, aber du bist schon, weiß nicht, eine halbe Stunde unterwegs. Und es ist wirklich anstrengend. Also halt so, der Wind ist kalt, weht dir ins Gesicht. Du schwitzt unter der Jacke, also es ist.
Wow, das klingt aber schön nach Abenteuer. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist.
Genau, es war jetzt für das, was Jüst ist, nämlich eine norddeutsche Urlaubsinsel auch für Familien, war es tatsächlich eine Art Abenteuer. Und das Geilste war das erste Erkenntnis: ich fahre dann da so irgendwie und kämpfe mich ab mit 0,2 km/h, fährt eine Oma an mir vorbei.
Elektrobike.
Und ich so, scheiße, ich hätte mir ein E-Bike nehmen können. Und ich so, erst natürlich so, Alter, wie weit unten bin ich körperlich eigentlich? So nach dieser, also so, wie wenig geht eigentlich? So, holen Sie mich gleich ab. Und dann dachte ich so, ach nee, die hat ein E-Bike, immerhin. Ne? Also ich war nur dumm, nicht schwach.
Okay, das ist ja auch eine schöne Lösung fürs Leben, ja.
Ja. Und komme dann irgendwann an, ne, an so einem Gasthof. Das ist so der letzte Gasthof am Westende der Insel, der heißt Domäne Bill, ne, heißt der. Und chill da so ein bisschen ab. Und dann gehe ich durch die Dünen. Also dann gehst du so den letzten Weg so auf so Rasen vorbei, auf so einem Weg, so eine leichte Anhöhe, gehst du auf so einem, ich weiß nicht, ob der geteert war, aber ein relativ befestigter Weg, gehst so auf so einen grünen Wald zu, du denkst, okay, das ist so eine Art Deich, gehst dann noch ein paar Ecken durch so eine Düne durch, also die klassische Düne mit sehr weißem Sand, die norddeutsche Düne mit weißem Sand und so grünem Schilf, der darauf so weht im Wind. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, absolut, ja,
Bilder im Kopf. Sehr, sehr, sehr schöne Sanddüne. Und dann eröffnet sich wirklich was ich noch nie so gesehen habe. Also ich bin durch die Düne gekommen und komme dann auf dieses Billriff rauf und das ist kein gelber Sand, das ist weißer Sand und es ist hinter mir noch so ein bisschen Schilf, aber vor mir in alle Richtungen einfach nur eine riesige weiße Fläche. Also es ist so groß. Also es ist, du stehst praktisch auf einer Landzunge und du hast das Gefühl, die ist noch lange nicht zu Ende. Eigentlich ist rundherum bis auf hinter dir nur Wasser, aber du siehst es kaum, weil es so weit weg ist. Und du denkst echt, du bist auf dem Mars oder so, denn dazu kommt, dass bei dem Wind, der in der Zeit herrscht, und deshalb bin ich auch, vertrete ich immer die These, es muss nicht dieses Karibikwetter sein, es darf ruhig gefühltes Wetter sein. In dem Fall kam aus der Einrichtung, also von hinten in dem Fall, wenn ich es auf Wasser, das am nächsten Mal geguckt habe, kam so Sandwehen auf Fuß- bis Kniehöhe. Und diese Art von Sandwehen, die so wie so Schlangen sozusagen, so wie so ein Bodennebel über den Boden geweht werden, in eine Richtung, so an deinen Füßen vorbei. Also total fast mystisch. Und oben dieser wahnsinnig schnell vorbeiziehende Himmel, also tiefes Blau und halt diese Wolken, die durch den Wind und das Wetter halt wahnsinnig schnell waren, mit gigantischen Wolkenbildern. Alles war groß, weil du halt überall hingucken kannst, Horizonte. Und in der einen Richtung, also aus der einen Richtung kam dieser Wind und diese Sandstürme, und in der anderen Richtung, wo das Wasser am nächsten war und immer noch hunderte Meter weg, tanzt dieses Meer. Und ich meine wirklich, es tanzt. Du sitzt da, du stehst da und siehst wilde Wellen, also die schäumen und zucken. So ein ganz wildes Meer, wo du denkst, meine Güte, ist das nervös und groß und gewaltig. Die Wellen schlagen auf diesen Sand auf, siehst du aus der Entfernung, laufen 10 bis 20 Meter aus, kommen dir aber nicht mal annähernd nahe, weil alles so groß und so weit weg ist. Und das Bizarre ist, wie gesagt, die Frau in der Herberge sagte ja, in der Pension meinte ja, geh mal hin, wenn Niedrigwasser ist. Und Niedrigwasser kam sozusagen, das Wasser ging zurück. Du hast ein ganz wildes, wie so ein Löwe, der so zurückgedrängt wird, so ein wildes Meer, das sich so langsam zurückzieht. Und du stehst auf dieser Fläche, wow. Das ist irre.
Wow, das,
also es ist wirklich, das, wirklich irre.
Das klingt wie der Anfang von so einem, keine Ahnung, von so einem apokalyptischen Film so ein bisschen. Also du hast jetzt gerade so ein Riesenbild aufgemacht, was man normalerweise, keine Ahnung, wo 200 Menschen Computeranimationen machen, um so ein Bild herzustellen.
Ich habe Film. Ganz, ganz große Teile von Jüst sind ja Nationalpark. Deshalb, ich antworte ganz sachlich darauf, weil ich das nämlich auch gedacht habe, deshalb gehen solche Filmdrehs nicht. Aber du denkst daran, ich habe irgendwann gedacht, gleich guckt die Freiheitsstatue aus dem Sand. Wie bei Planet der Affen. Weißt du, wo du so, ist der Strand aber wesentlich kleiner. Oder du drehst hier, wie heißt der Film, Mad Max, weißt du, wo in der Wüste dieser Science-Fiction-Film gedreht wurde?
Ja.
Ich glaube, der wurde in Kalifornien gedreht. Das passt natürlich vom Wetter nicht.
Aber ich weiß es nicht, ja.
Es war wirklich entrückt. Und du hast diese immer größer werdende Fläche, die ja praktisch größer wurde, weil Niedrigwasser kam, zwischen allen Extremen, mit dem Wind so laut, dass du dich nicht hörst. Du hörst dich nicht, weil es so in den Ohren pfeift. Ich habe auch so ein Video für dich gedreht. Ich schicke dir das mal, weil du verstehst kein Wort. Total lustig.
Perfekt für einen Pärchenurlaub.
Ja. Und man kann bis zu 3 bis 4 Stunden auf dieser Fläche herummeandern. Also manche gehen das so straight so durch. Ich bin einfach nur hin und her gelaufen. Ich bin völlig entkoppelt von Zeit und Raum, einfach nur darüber gelaufen. Manchmal kann man so Muscheln sammeln an manchen Stellen. Manchmal sieht man sogar Seehunde aus der Ferne. Die sieht man immer aus der Ferne, weil man darf da nicht weit nah ran. Vögel, also im Herbst sind noch viel mehr Vögel auf Jüst, aber du siehst ein paar Vögel. Du siehst manchmal nebenliegende Sandbänke noch. Aber das eigentlich wirklich Bizarre ist halt diese Fläche, dieser Sand weißer als in der Karibik. Diese Temperatur, so 12 bis 17 Grad, und am Horizont tobt dieses Meer, und das bringt mich letztlich zu diesem surrealen Erkenntnis gebracht, also dieser Realisierung, dass es fast ein surrealer Moment ist. Darum reise ich ja. Also das war so der Moment von dieser kleinen Pension bis dahin. Nichts ist perfekt, wie das Wetter. Es gibt absolute Kontraste, dieser kleine Ort, dieser beschauliche Ort, diese unglaublich, also schon jetzt bin ich echt in den Superlativ angekommen, es hat mich halt so umgehauen, diese riesige Natur.
Wir merken das, Jochen, hau raus.
Lass es raus. Also die riesige Natur, der kleine Ort, die Strapazen, die man hatte, wie gesagt, ich will die jetzt nicht überhöhen, aber es war halt nervig und anstrengend, und der Lohn halt mit einem Bild, was ich noch nie hatte. Und wo finde ich das alles? Ich finde es nicht auf dem Mars oder in Patagonien. Ich finde es in Deutschland, in fucking Ostfriesland. Und dann liegt man abends in dieser kleinen Pension wieder, in diesem relativ kleinen Zimmer, in einer Pension, die auch eher irgendwie, auch so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit, aber so ein bisschen eher älter wirkt und nicht so entrückt, sondern irgendwie anders entrückt ist. Und man denkt, was war das da draußen? Weißt du, diese Urlaubsmomente, wo du einfach im Bett liegst und denkst so, was ist das? Also so, das passt doch gar nicht zu dem, was ich jetzt sehe. Und das ist schön. Einfach dieser Gedanke, da draußen ist das. Und ich war da, auch wenn es jetzt zu meiner Realität jetzt schon wieder nicht mehr passt. Und ja.
Ja. Wow. Und dann bist du um 21 Uhr, das ist ja so die Zeit, wo du ins Bett gehst, bist du da in der Pension von Mutti einfach mit diesem Bild in die Träume reingesegelt.
Digga, da mache ich mal auf, ne?
Ja.
Und zeig mal Emotionen, ne? Und dann musst du gleich wieder so ein Schein. Nee, aber nein, alles gut. Nein, es war tatsächlich so, wenn ich ja, ich war im Bett. verdammt nochmal, ich war geschafft, Mann. Aber wie geil ist Rückenwind übrigens, ne?
Ja.
Die Rückfahrt, ich bin gefahren wie King Curtis. Ich habe alle gegrüßt. Ich so, Leute, Rückweg wird einfacher. Keiner hatte Bock auf mich, die mir entgegenkamen. So alle gelitten wie die Hunde, außer sie hatten E-Bikes. Und ich natürlich mit Rückenwind nach Hause, ne?
Ja.
Aber wir sind letztlich bei dem Punkt, den ich so mitnehme aus diesen paar Tagen Jüst, die ich irgendwie so, das war so meine Erkenntnis. Jüst ist einfach eine kleine Welt für sich auf zwei verschiedene Arten. Du hast einmal diese kleine, beschauliche, entschleunigende Welt auch, dieses Dorfes, dieser Leute, dieses Dorfes, das auch ein bisschen stehen geblieben ist, das wird uns auch noch ein bisschen öfter begegnen in dieser Folge, dass die Welt sozusagen noch in Ordnung. Das klingt so bescheuert und das ist eigentlich auch kein richtiger Spruch, aber man hat so das Gefühl, man kommt gerade in irgendwas. Mich hat das so ein bisschen an das Schleswig-Holstein erinnert, in dem ich aufgewachsen bin vor 30 Jahren. Da war natürlich nichts in Ordnung, aber Romantisierung, Nostalgie und so, weißt du?
Also dieses Bild, was wir vielleicht kennen, also was mir dazu einfällt, sind immer so diese Serien aus den 80er, 90er Jahren, so diese deutschen Serien, die immer so in diesem perfekten Sommer irgendwo in Norddeutschland gespielt haben und die erste Kamerafahrt war halt über diesen Dorfplatz und auch Kopfsteinpflaster, schöne Häuser, überall alles Blumen, also so eine in Ordnung Welt, also dieses Bild, also es ist einfach wahrscheinlich einfach so zurückgeblieben schön.
Ja genau, also es ist so, ich heirate eine Familie.
Mhm. Die Jüngeren werden sich nicht erinnern, aber ihr könnt es ja mal googeln.
Nee, aber das war weil tipptopp. Du jetzt so sagtest, oder halt die Drombusch oder Wichertz von nebenan oder
ja
so.
Immer was älter.
Ja, mein Gott, du hast doch jetzt angefangen. Ich wollte deine These nur stützen mit Beispielen. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Jüst ist fast eine Einstellung, also mehr als ein Ort. Denn das fängt schon damit an, als ich Freunden erzählt habe, dass ich dahin fahre. Die Augen leuchten. Jeder, der schon auf Jüst war, sagt, mein Gott, du fährst nach Jüst. Also, es ist was ganz Magisches und sonst was. Und die haben ja auch dieses Wort, wie heißt das? Töverland heißt das, glaube ich. Das heißt so Traum-Zauberland oder so. Das haben die auch so ein bisschen marketingmäßig, hängen die das auch so ein bisschen raus, ne? Dass es so das Zauberland ist und ein ganz magischer Ort oder so. Schlägt alles so ein bisschen in die Kerbe, die ich meine. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die immer wieder nach Jüst kommen. Und obwohl die Highlights der Insel eigentlich, wenn man es auf dem Papier nur machen würde, ganz unromantisch, sind spätestens einer Woche erzählt. Also das war jetzt spektakulär, was ich geschildert habe. Und da gibt es noch ganz andere tolle Sachen. Aber das ist jetzt nicht so ein Ding, man bräuchte jetzt kein Leben dafür, um Jüst jetzt in dem Sinne sachlich zu entdecken.
Aber es klingt so, dass es so packend ist, dass Menschen, wenn die sagen, es gibt ja viele Menschen, die so Orte haben oder auch oder Städte haben, dem sie immer wieder regelmäßig hinfahren. Ne? Also weil wir fahren jedes Jahr nach, keine Ahnung, in Schwarzwald oder da an Bodensee. Das gibt es ja schon. Aber das sind ja dann immer spezielle Orte. Und zu der Kategorie, das ist ja dann schon Champions League, gehört dann auch Jüst.
Ich glaube ja. Also so Herzensorte, wo man sich dann zu Hause fühlt. Und ich meine, da leben 1500 Leute. Ne?
1500 nur.
Stark. Das ist echt richtig wenig. Ja. Und wie gesagt, es gibt keine Autos, das macht natürlich was aus. Es gibt der ÖPNV, sind letztlich Pferdewagen, ansonsten Fahrrad, E-Bike, zu Fuß und so weiter. Und was auch alle sagen und ich auch irgendwie dann letztlich erfahren durfte, Jüst, ich glaube, die Erfahrung Jüst fängt schon an, wenn man übersetzt, sozusagen. Also diese Fährfahrt dauert relativ lange. Ich weiß nicht, ob du dich an die Norderney-Fährfahrt erinnerst, aber die Fährfahrt von Jüst dauert rund 90 Minuten.
Okay.
Und,
doppelt so lang wie Norderney. Norderney war, glaube ich, so 40 Minuten. Das hat gerade mal für zwei Bier gereicht.
Genau, oder für mich halt für eine Limo oder so. Fährfahrt, und die Gezeiten machen, also sorgen dafür, dass du nur einmal oder allerhöchstens zweimal am Tag dahin kannst. Das ist zum Beispiel ganz anders als auf Norderney, obwohl die Inseln halt nebeneinander liegen. Es gibt kaum Tagestouristen dadurch. Jüst hat eine viel höhere durchschnittliche Verweildauer als Norderney, also von Touristen.
Dadurch natürlich auch durch die Tagesfristen, aber auch generell bleibt man eher da. Wie gesagt, nochmal, die Highlights auf dem Papier sind jetzt nicht unendlich viele, aber es geht halt um was anderes. Ne? Ich meine, du musst dir vorstellen, bis Anfang der 80er Jahre gab es nicht mal eine Fähre bis dahin. Es gab die Jüster Inselbahn, da ist man umgestiegen im Watt auf eine Bahn, die durchs Meer nach Jüst fuhr.
Nee.
So schwer war das doch, ohne Scheiß. Guck das mal nach im Netz, das ist... Das ist so wie, also jetzt ganz, ganz anderes Bild. Japan nennt man ja auch eine Insel, weil Japan sehr lange sehr isoliert war. Und ich will das jetzt nicht so hochschrauben, den Vergleich, aber Orte, die lange isoliert waren, ich habe immer das Gefühl, bei denen merkt man das auch immer danach noch immer so ein bisschen. Und viele schwärmen von dieser Anreise. Also du hast diese natürliche Barriere mehr. Also will sagen, du fährst los, der Alltag, die Realität bleibt einfach weg. Du trinkst tatsächlich dein erstes Bier. Wurde mir erzählt, wie ich angereist bin, erzähle ich gleich noch. Und du siehst dann irgendwann dieses große Seezeichen aus Stahl. Also das wurde so am Eingang des Hafens gebaut. Und dann fällt halt alles einfach ab. Und das ist das, was du von fast allen Leuten hörst, die nach Jüst reisen.
Dieses Tor in eine andere Welt, so ein bisschen.
Ja, genau. Und die ist jetzt auch nicht so... dass da jetzt einfach mal Aliens rumlaufen oder Raumschiffe oder so fliegende Autos, sondern die ist ganz still, ganz ruhig, beschaulich. Beschaulich ist eigentlich das Wort so für mich, für das, was ich da gesehen habe. Und ich kann noch eine Sache dazu sagen. Eine Sache fand ich sehr witzig. Wie gesagt, Leute, hört euch mal unsere Norderney-Folge an. Michi, du erinnerst dich.
Ja.
Gerade auf unsere Anfahrt, an unsere Anfahrt aus Köln nach Norddeichmole.
Der Samba-Zug. Ne? Also Party-Touristen, ja. Die mit uns dort hochgefahren sind. Also wir mit denen, also wir waren im falschen Abteil. Das war, ich fasse es nochmal zusammen, wir haben es schon ein paar Mal erzählt, es war sehr verhaltensoriginell. Um 8 Uhr gingen die Flaschen auf und in dieser 3-4-stündigen Zugfahrt haben wir alle Party-Songs, die es von Malle bis Norderney gibt, gehört. Und Dinge gesehen, die wir so nur aus Filmen kannten, Leute, die umgekippt sind, aber gefeiert haben. Ja. Das war schon eine Nummer. So.
Das war eine Nummer. Und da in Norddeichmole, wo diese Bahn hält, oder wo man spätestens dann auch, wenn man mit dem Auto kommt, auf die Fähre steigt, da entzweit sich das ja zum einen. Zum einen muss man sagen, dass Norderney Party, jeder soll feiern, wie er will. Norderney hat, wenn man nicht Party machen will, auch ganz tolle Natur.
Trauminsel,
ich noch gesagt,
war total geflasht.
Check mal den Podcast, wirklich eine verdammt schöne Insel. Ich musste eigentlich denken, ich stand in Norddeichmole dann irgendwie, nachdem ich aus der Bahn ausgestiegen bin, dann klingelt ein Handy und die Melodie war griechischer Wein. Und ich dachte so, die fährt definitiv nach Norderney. Und du weißt, was ich meine. So. Ja, also die waren alle schon auf Standgas so und wollten dann auch langsam loslegen. Was ich sagen wollte, meine Anreise nach Jüst war tatsächlich anders. Denn deshalb, weil die einzige Fähre an dem Tag nach Jüst schon weg war, bin ich geflogen.
Was?
Und ja, mir wurde vorgeschlagen zu fliegen. Ne? Und ich habe mir das mal angeguckt. Jetzt wollen wir mal, also das ist eine Propellermaschine, die nicht viel mehr als ein paar hundert Meter hochfliegt. Also ich sag mal, die Klimabilanz, ich werde das jetzt nicht wiederholen, wenn ich eine Fähre kriegen kann. Aber in dem Moment ging's. Und ich wollte es zumindest mal erwähnt haben als Alternative. Ich kam nicht anders zur Insel. So, also wenn ich aus Köln angereist wäre. Es gab keinen Zug, der früh genug fuhr. Und ich bin verdammt früh aufgestanden. Und du weißt, was das für mich bedeutet.
Ja, 10.
Genau. Ja. Shane werde. Um 10 war ich da. Und es ist tatsächlich nicht dieser wahnsinnige Luxus, nach dem es klingt. Du fährst von Norddeichmole, wo du mit der Bahn ankommst, 10 Minuten mit dem Taxi und steigst halt diesen Flieger für 7 Minuten, so eine Propellermaschine, und du zahlst für diesen Flug, der einfach auch nicht lange dauert, 7 Minuten halt 48 Euro.
Wow, das ist aber cool. Also klar ist das jetzt, wo ich sagen würde, das ist mit der Fähre wahrscheinlich klimaneutraler, aber so eine kleine Propellermaschine ist jetzt auch kein A380.
Nee, wenig.
Und die verbrauchen dann, keine Ahnung, wahrscheinlich das Doppelte von einem Auto für 7 Minuten. Wie sah das von da oben aus?
Toll. Also das ist genau der Grund. Ich würde immer als erste Option Fähre fahren. Würde ich machen, weil es einfach auch entspannter ist, weil du direkt umsteigen kannst. Wenn das nicht geht, wenn es einfach nicht geht, dann ist das eine tolle Alternative, weil du für wirklich relativ wenig Geld kannst du einfach kurz mal die Nordsee von oben sehen. Und das ist für mich immer ein Traum. Also weil einfach diese Strände, die Inseln, das einfach diese Luftperspektive. Natürlich hast du dann auch einen Reality-Check insofern, dass du merkst, da oben wird natürlich keine klassische Musik gespielt, wie all den Dokus, die Deutschland von oben zeigen. Sondern das ist natürlich laut. Aber es ist einfach schön. Du siehst, du kommst näher sich anders einem Ort. Und ich habe Seehunde auf einer Sandbank unten gesehen, kurz bin daran vorbeigeflogen. Die haben auch gewunken und jongliert für mich mit Muscheln.
Ja. Wer würde das nicht tun, wenn er wüsste, dass Jochen Schliemann von Reisen, der Podcast jetzt gleich auf diesem Strand landet?
Ja, die haben sich wochenlang vorbereitet. Ja,
und Marschkapelle und so.
Ja. Es ist eine kurze Folge, aber er ist eine gute Alternative, besser als ich dachte, günstiger als ich dachte. Du lernst einfach nochmal, du lernst dich anders an einem Ort. Und was du vor allen Dingen siehst, ist diesen riesigen Strand von Jüst, der dir da das erste Mal klar wird, von Osten nach Westen, unglaublich breit, selbst an der Seite. Manche sagen, glaube ich, sogar, Jüst ist eine riesige Sandbank. Jüst ist letztlich die längste ostfriesische Insel, 17 Kilometer lang, aber halt 500 bis 900 Meter nur breit. Also es ist schmal und lang und es gibt auf der Orte, wie ich, und es gibt auf der Orte, auf der Insel gibt es halt Orte, von denen siehst du das Watt auf der einen Seite, siehst du das Meer, das wilde Meer auf der anderen Seite und ein Binnensee auf einmal, weil es alles so schmal ist nebeneinander. Und es hat eigentlich alles das, was eine Weltdestination irgendwie, finde ich, so braucht, so eine touristische. Aber es hat auch immer dieses dörfliche, beschauliche. Beispiel nur kurz, ich bin gelandet mit dem Flieger. Und erstens hieß es, also ich musste tatsächlich auf den Flieger dann noch ein paar Stunden warten, weil es hieß, Jüst, mittags fliegen keine Flieger, mittags ist auf Jüst Mittag.
Mittagspause, wir lassen keinen rein.
Sehr genau, schön. Zwei Stunden ging einfach gar nichts. Mhm. So saß ich da halt da rum und dann wurde erstmal Pause gemacht. Dann wurdest du gelandet, konntest du dann in den Ort kommen, per Pferdekutsche oder zu Fuß.
Ey, was ist das für eine Anreise, Jochen? Das ist ja, du bist mit dem Zug losgefahren und bist dann mit dem Flieger, hast du einen Hops rüber gemacht und bist dann umgestiegen in eine Pferdekutsche.
Wie stark ich ist bin das zu Fuß denn? Gegangen, Digga. Ich bin ja real. Ach, ich habe ja gesagt, Pferdekutsche. Ah, okay. Ich habe gesagt, ich belasse jetzt nicht unseren Reisen-Betriebsaccount. Irgendwie, es kostet 18 Euro in Ort. Also irgendwie mit der Pferdekutsche. Ich habe gesagt, komm, ich gehe jetzt.
Irgendwie, sehr löblich.
Ja, ne? Ja. Kriege ich ein Sternchen von dir? Aber nee, bin einfach zu Fuß gegangen, weil 40 bis 60 Minuten waren das. Einfach, du bist völlig allein. Du gehst durch eine wilde Landschaft, viel Grün, Dünen, siehst das Wasser, der Pferdewagen überholt dich irgendwann, ein Schwarm Vögel zieht vorbei, Pferde auf einer Koppel, grandiose Luft. Also wirklich einfach da wieder zu merken, ich bin am Meer und man landet und man kommt runter. Und es war sehr schön, so zu landen. Also es war eine gute Art und Weise, zur Landung sozusagen auch innerlich anzusetzen.
Jochen, ich habe eine Frage, was mich beschäftigt. Ne? Wir haben jetzt viel, ich habe Naturbilder im Kopf, die da gerade hin und her wabern. Ich bin vor allem verdammt neidisch, dass du die letzten Tage das erstmal so erlebt hast. Mir sind so zwei Sachen, sind mir jetzt noch hängen geblieben, ich habe die gar nicht notiert, aber die sind wie so kleine Spleene in meinem Kopf. Einmal hänge ich immer noch an dem Wort, ich habe Seehunde gesehen, das ist jetzt zweimal passiert. Mhm. Einmal an dem Riff und als du geflogen bist. Mhm. Wie ist das mit den Tieren da oben? Du hast gesagt, das sind Naturschutzgebiete, das meiste auf der Insel Naturschutzgebiete oder Naturparks. Mhm. Gibt es da irgendwie wie Touren oder kann man da die Vögel und die Seehunde beobachten? Komme ich da irgendwie nah dran oder kann ich mir das erzählen lassen?
Klar, du kannst es dir erzählen lassen. Da gibt es auch Orte, bei denen du dich an denen du dich näher informieren lassen kannst. Ich denke, die Regel bei Seehunden ist schon so, man sieht sie oft von weit weg, weil alles auch nur halbwegs nah dran nicht gut für sie ist. Das Spiel ist schon so, selbst wenn du auf diesem Billriff, von dem ich am Anfang sprach, oder klar jetzt von oben, oder wenn du die mal siehst, du kommst wirklich nicht nah ran, weil es einfach nicht gut für sie ist. Und deshalb ist es schön, die zu sehen. Und du fährst auch mal, irgendwann mit einer Fähre gefahren, ich glaube, das war nach Föhr oder so, und da siehst du die auch fern auf einer Sandbank liegen. Aber es ist halt einfach für sie ein Energieaufwand zu reagieren auf Wesen wie uns. So, deshalb ist es toll, dass sie da sind. Und es ist auch immer wieder schön und herzerwärmend, wenn du sie siehst. Aber es ist jetzt nicht so diese Sache, so dass du die Tour machen kannst, wo du dann wirklich fast mit denen abschlägst oder mit denen schwimmst oder so. Das ist nicht
der Fall. Ja, das meine ich ja nicht. Aber es ist ja schon mal, ich finde das hier immer fantastisch. Wir sind in Deutschland und wir haben so coole Tiere auch da. Ne? Weil man ja, keine Ahnung, Deutschland ja nie mit irgendwie wilden Tieren in Verbindung bringt. Und auch nie mit so einer abgefahrenen Landschaft, die du eben beschrieben hast. Mhm. Das finde ich ja großartig. Also, diese Naturparks, das ist dann. Also, du sagst, es ist da fast kein Baum, sondern das sind dann Strände und Schilf und Riff.
Also du hast halt einmal hast du diese die Vögel noch, das muss man wirklich sagen. Das Thema das Thema Vögel im Oktober, im Herbst, sind ja Norderney und Jüst zum Beispiel auch Zwischenstopps für ganz viele Zugvögel. Und da geht es halt nicht um ein paar. Da geht es um Tausende pro Tag. Also da ist wirklich auch auf dem Billriff oder an anderen Ecken, auch dieser Binnensee, ich glaube, der heißt Hammersee oder so, was da an Vögeln für einen Durchlauf hat, ist halt der Wahnsinn für Vogelbeobachter ganz toll. Übrigens auch ganz interessant für die Inseln, weil die natürlich hauptsächlich im Sommer Leute haben, die sie besuchen, und im Herbst ist trotzdem sehr, 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 sehr spannend ist. Wie gesagt, ich war jetzt außerhalb dieser Zugvogelsaison da, aber wenn da einfach so ein Schwarm Gänse oben in so einer Formation an dir vorbeizieht, das ist einfach schön. Und
Alter, das feiere ich ja schon in Köln, wenn ich irgendwie so einen kleinen Schwarm sehe, da renne ich auf die Straße.
Ja, ja, die Schwäne haben über dich gesprochen. Also ja. Der Typ, der mal rausrennt, so, ne? Was will der eigentlich? Nee, aber nein, aber was ich, die Lanze, die ich da auch in dem Moment nochmal brechen will, ne, ist halt das Thema Wattenmeer. Das Thema Wattenmeer, das natürlich auch, also ich meine, das ist ja Nordsee, das zieht sich ja von Ostfriesland bis hoch nach Nordfriesland. Das Wattenmeer ist einmalig, weltweit. Ich habe das damals, ich komme ja aus Norddeutschland, so viel wie viele Leute wahrscheinlich auch so Naturmuseen oder so Kulturmuseen in ihrer Nähe, in der Umgebung halt auch besuchen mussten, sozusagen, so sage ich es jetzt mal bewusst. Während der Schulzeit musste ich auch sozusagen ins Watt. Mir war nicht klar, was das ist. Ich meine, seit 2009 ist das Weltkulturerbe. Das ist wie das Great Barrier Reef. Also es hat den Status von Great Barrier Reef, von Grand Canyon, von den Galapagos-Inseln. Das zu Recht, du stehst auf dem Meeresboden, auf Sandboden, gehst teilweise an anderen Orten von Insel zu Insel, du gehst Meter, Kilometer ins Meer hinein, auf dem Boden, alles weich auch noch, gut für die Füße, du entdeckst deine kleine, also kleinwüchsiger, das sind jetzt ja keine großen Tiere oder so, Wattwürmer oder halt irgendwie Schalentiere, Krustentiere, was auch immer, das ist eine andere Welt, das ist spektakulär, wenn ich Leuten eine japanische Freundin hatte mich mal gefragt, was ist toll bei euch? Und ich sag so, ja, ihr fahrt immer alle nach Bayern. Fahr mal nach Norddeutschland, Alter. Fahr da mal hin, wo du auf den Meeresboden gehen kannst. Wo du von Insel zu Insel, jeder Mensch sollte mal, finde ich, eine Wattwanderung gemacht haben. Das Watt ist ein spektakulärer Naturort. So, finde ich.
Weiß nicht. Ja, fand ich auch. Also ich war ja, als wir auf Norderney waren, im letzten Jahr ja auch hin und weg. Und ich weiß ja noch als Kind, ich war einmal bei Cuxhaven mit der Oma im Watt und ist faszinierend, weil es ist tatsächlich, ja, das kriegt man ja oft nicht so in den Kopf, es ist der Meeresboden und man kennt so den Strand, aber dass man so weit rauslaufen kann vom Strand auf diesen Meeresboden, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und diese Einmaligkeit da in dieser Ecke der Welt. Marianne Graben wird da schwieriger sein, das zu machen. und da brauchst du die dritte Luft, die keiner hat. Da brauchst du ein U-Boot. Also das ist schon eine Lebenswelt, die wirklich fantastisch ist und die man nur empfehlen kann. Es klingt immer, das Wattenmeer klingt halt so, ja, so ein bisschen drüsch und ja, aber das ist wirklich spannend und
es ist exotisch. Das gibt es sonst nicht so. Das ist spektakulär und ich musste ein paar Jahre meines Lebens verbringen. Vielleicht musste ich sogar nach Osaka reisen und mit meiner japanischen Freundin darüber reden. Um zu merken, die saß da und wollte das erstmal nicht begreifen. Die meinte so, wie jetzt, was? Ich so, ja, da gehst du auf den Meeresboden, Alter. Und zwar von Insel zu Insel teilweise. Und der dachte, ja genau, Alter, bist du Jesus oder was? Schwaltest du jetzt das Meer oder was? Nee, mach ich nicht. Also ich finde es spektakulär. Übrigens, was ich ganz, ganz lustig finde, ist Stichwort Watt. Einer meiner Freunde, von dem ich erzählt hatte, dass ich nach Jüst fahre, meinte so, ja, hier, frag mal, ob es den Wattführer Heino noch gibt.
Bitte? Heino? Den Wattführer Heino?
Ja. Ich so, wieso? Ja, ich war da vor 20 Jahren. Ich so, Digga, also mache ich, okay. Ne? So, klar, mache ich. Ne? Ich gehe durch den Ort das erste Mal, Türschild, also nicht mal ein Plakat, hier wohnt Wattführer Heino. Ich so, Alter. Und das ist Jüst. Ne? Das ist so, du gehst halt nicht mal am Plakat, Plakate haben die da ja gar nicht, so. Du gehst da vorbei, da wohnt der Typ da. Und der hatte natürlich auch, also der heißt einfach Heino, das ist jetzt nicht der Heino, aber der hatte wohl auch mal den echten Heino zu Gast, das war dann wohl auch ein Ereignis
auf
der Insel. Natürlich.
Also das ist ja auch die Generation, da trifft für sich, wenn man Heino heißt.
Ja genau, eben, wenn man denselben Namen hat, so, ne. Und Heino ist halt der Wattführer auf Jüst und irgendein, was heißt irgendein, ein Mensch, den ich da kennengelernt habe, so ein Hotelier, also es gibt nicht so viele große Hoteliers, Hotels da, aber halt so eins der Hotels am Platz, meinte auch zu mir, Wattführer Heino, fing auch von alleine an. Ich so, Leute, wollt ihr mich eigentlich alle, irgendwie ist schon wieder Wattführer Heino. Und dann hat er mir irgendwann erzählt, als ich darauf antwortete, meinte er, also es sind so einmal Wissenschaftler aus der gesamten Welt nach Jüst gekommen und wollten da ins Watt, weil, wie gesagt, weil das Watt ja so spektakulär ist, also dieses einmalig auf der Welt, und wollten unbedingt ihre Wattführung mit Heino machen. Da standen irgendwelche Japaner in irgendwelchen Trekking-Klamotten irgendwann im Watt und haben Wattführer Heino verlangt. Und dann hat Wattführer Heino halt, der das seit 20 bis 30 Jahren macht, halt, hat halt die Führung gemacht und die kamen wieder und meinten, die haben Sachen gehört, die haben sie noch nie vorher gehört.
Und das ist Jüst. Ja. Also Freaks, Nerds, Wissenschaftler aus aller Welt und Wattführer Heino bringt die raus ins Meer.
Ja, und es ist dann so, stark. Der wohnt dann halt da und dann hat er halt Weltruhm. Das passt halt alles nicht so ganz zusammen. Es gibt, diese ganze Beschaulichkeit ist so bizarr. Es ist halt, wie gesagt, es ist eine tolle Destination, die auch oft ausgebucht ist, die auch nicht so billig ist, also die wirklich, also Menschen wissen, dass es da schön ist. Es gibt zwei bis drei Supermärkte nur auf der ganzen Insel, im Hauptort nur zwei. Und das sind keine Ketten, das sind Kaufmänner. Da steht wirklich ein Schild Kaufmann. Und da ist dann so ein kleiner Tante-Emma-Laden, wie so ein Urlaubssupermarkt. Und das Pfand wird vorne an die Straße gestellt von den Leuten, die da wohnen. Das wird eingesammelt mit dem Pferdewagen und dann wird der neue Kasten dahingestellt. Ja, genau. Stichwort Nachhaltigkeit. Es gibt den Postmann, es gibt den Wattführer, es gibt wahrscheinlich sogar den Bäcker. Da passt natürlich auch, dass ich fast nie Handyempfang hatte. Das habe ich mir übrigens auch nicht gemeldet. Das ist alles ganz, 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 ganz klein da.
So, 1500 Leute. Zwei Fragen. Wenn ich dort hinreisen möchte und dort bleiben möchte, und wir haben ja jetzt von dir gelernt, so Tagesausflug ist eigentlich nicht wirklich, das ergibt nicht so viel Sinn. Was ist denn, welche Möglichkeiten habe ich da hinzufahren? Also du hast in der Pension gelebt, du hast eben Hotel gesagt, Camping, was ist da möglich?
Wie du da bleibst? Wie du da
wohnst. Wenn ich Urlaub machen will, Jochen, wir machen einen Podcast und wir wollen Leute irgendwo hinbringen, dann müssen wir auch sagen, wie sie da übernachten können. Weißt du? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ich höre davon. es gibt, um erstmal für dich anzufangen, es gibt auch eine Jugendherberge, glaube ich. Es gibt so ein, zwei Hotels, ne, also so richtige Hotels, was man so unter einem Hotel versteht. Und es gibt viele Pensionen. Und das ist auch eher gewachsen. Also du hast oft Familien oder halt Leute, die da reingeboren wurden, die das halt bewirtschaften. Und das sind auch, das sind halt kleinere Etablissements sozusagen, wo du halt ein Zimmer mieten kannst. Und wie so oft auf ost- oder nordfriesischen Inseln ist das natürlich oft auch ausgebucht. Also du hast schon in der Hochsaison, musst du dich schon früh kümmern.
Also Sommer spontan kann man vielleicht Glück haben, aber wird wahrscheinlich eher nicht klappen. Also wenn man im Sommer tatsächlich hin will, muss man vielleicht ein Jahr vorher schon mal irgendwie eine Woche buchen. Aber du hast ja vorhin gesagt, spannend ist es da zum Beispiel, und das sagen wir ja immer, so Destinations worldwide, nutzt Randzeiten, weil oft haben die ja noch was ganz Besonderes, und nur weil vielleicht statistisch das Wetter da nicht so super ist, heißt es nicht, dass so eine Insel oder so ein Ort nicht gut zu bereisen ist. Also du hast zum Beispiel vom Herbst gesprochen als Alternative.
Ja, gerade was die Vögel da halt angeht. Und das, wenn du dieser Ruhe, dieser Beschaulichkeit noch näher kommen willst. Und was ist auch Wetter, ist immer so die Frage. Du kannst in der Nordsee, gerade weil du oft so lange, ich habe da echt tatsächlich drüber nachgedacht, wie machst du es? Weil du reservierst ja, wenn du definitiv nicht weißt, wie das Wetter wird. Ne? Meistens, wenn du auf solche Inseln fährst. Und du hast die Wettergarantie sowieso nie. Verlass dich nicht drauf, mach dein Glück nicht davon abhängig. Regen und Wind, das kann sich schnell ändern auf unserer Insel. Das ist auf so einer Insel, das kann auch scheiße sein. Wenn du wirklich eine Woche lang da bist und es schüttet durch, es ist nicht so toll, als wenn die Sonne scheint. Und es ist wirklich nicht auszudenken für mich, wie schön das da auch noch sein muss, wenn da Windstille ist, wenn da 25 Grad sind. Andererseits wäre es dann auf diesem Billriff definitiv nicht so spektakulär gewesen. Zum einen würde ich sagen, das Wetter so nehmen, wie es ist. Und meistens gibt es dann doch oft eine Chance, dass es dann auch diese paar schönen Momente gibt. Und als der Himmel da aufriss auf diesen Riff, das war halt spektakulär. Und das andere ist, spontan buchen, man kann es tun. Wenn man wirklich auf Risiko geht und sagt, ich will vielleicht auf eine Insel, eine dieser Inseln und guck, wo vielleicht noch was frei ist, wenn man schon ahnt, wie das Wetter wird die Woche. Ich habe das einmal gespielt, das Spiel, und ich hatte dann natürlich gewonnen, aber man muss dafür flexibel sein.
Du bist ein Zocker ja auch, Jochen, du bist ja so ein eiskalter Zocker.
Ja, ich bin eine Maschine, ne? Ich habe ja keine Gefühle, das weißt du ja.
Das stimmt, eiskaltes Herz und dann wird gezockt und dann wird richtig gezockt und dann gewinnst du halt auch, immer.
Ja.
Jetzt lernt er den richtigen Jochen Schliemann kennen. Jetzt in dieser Folge, nach 2000 Folgen Reisen. Ich weiß gar nicht, wir haben knapp über 60. Aber jetzt
reise ich die Maske ab.
Ja. Jetzt schauen wir hinter die Fassade und sehen die hässliche Fratze des eiskalten Reisezockers Jochen Schliemann. Schön, das wollte ich mal so sagen. Das klingt, geht auch gut durch. Und da haben wir das geklärt. Wir haben in dich geschaut und in dir drin geht es ja immer fröhlich zu, wenn der Magen, das Herz und der Kopf gefüllt ist. Ich übersetze das mal, alle wissen schon, wo es hingeht. Reisen hat ja auch viel mit Essen zu tun, vor allem wenn Jochen Schliemann unterwegs ist. Jochen, was gibt es da oben auf der Insel?
Jüst. Es passt wie die Faust aufs Auge sozusagen, denn was macht man bei schlechtem Wetter? Kaffeekuchen, beziehungsweise
in dem Fall
für die Mahlzeit, wobei Kaffeekuchen, ich würde ja fast sagen Tee und Kuchen.
Okay.
Der Ostfriesentee, toll. Also wirklich, ich habe wirklich viel, viel Tee da getrunken. Also so ein Tee in so einer feinen Porzellantasse, so eine Ostfriesenmischung mit so einem Candies drin, der so ein bisschen knackt und dann so ein bisschen so ein Wölkchen, also sprich die Sahne dann reinfüllen und sich das so langsam ausbreitet im Tee. Das ist schon toll.
Mal aggressiv nachgefragt, Jochen, was macht diesen Friesentee, außer jetzt den Candies und der Milch, was macht den so besonders? Was ist der, gibt's da bestimmte Geschmacksrichtung? Also
ich finde ihn, ich bin kein Fan von schwarzem Tee. So, also ich bin kein Mensch, der, also so ein schwarzer, weißt du, so ein brutaler schwarzer Tee, den ich einfach nur wegbügel, so, sondern das ist ein Tee, ich weiß gar nicht, ob es ein schwarzer ist, also ich glaube ja, aber es ist einfach, er hat so viel Facetten. Ich finde ja, dass der Ostfriesentee fast orientalisch schmeckt, weil da so viele verschiedene Gewürzmischungen drin sind. Ich kann dir das jetzt nicht genau benennen, weil ich bin jetzt auf der Ebene wirklich kein Feinschmecker. Ich weiß nur, dass er mit meinen Geschmacksnerven viel, viel mehr angestellt hat als viele andere Tees, als zum Beispiel so ein zorniger, früchtiger Tee oder so. Das war einfach, das macht schon Sinn, so ein guter Ostfriesentee. Und du hast halt, was ich sonst nie tue, was vielleicht auch der Beweis ist, ich tue mir selten Zucker in Tee oder ich mache mir selten Milch da rein, aber da passt es halt. Es passt einfach. Es ist das perfekte Getränk. Und was dazu kommt, und jetzt, ich habe mir den Namen irgendwo aufgeschrieben.
Lass dir Zeit, wir haben Zeit, Jochen.
Hier. Also ein Etablissement, was ich definitiv empfehlen kann. Etablissement, Alter, jetzt geht's ab.
Ich kommentiere das schon gar nicht mehr, aber uns geht das allen so, wir wissen, was du meinst, Jochen.
Ja, genau. Ein Ort, den ich ganz geil fand, war mein Lieblingscafé auf der Insel war sehr schnell die Logster Stoof.
Die was?
Und Logster Stoof, also Log ist ein Nebenort von Jüst, dem Ort, also eigentlich gibt es fast nur einen Ort, der glaube ich auch Jüst heißt, und da gibt es auch so ein Nebenort sozusagen, und da gibt es die Logster Stoof, das findet man, wenn man das jetzt auch schlecht geschrieben ins Internet eingeht, Stube, so. Und da war ich nach dem Billriff, und erstens Beweis dafür, wie klein diese Welt wird, dass ich treffe da natürlich, also auf diesem riesigen Billriff waren mit mir vielleicht 10 Personen auf Quadratkilometer verteilt, und da treffe ich ein Pärchen mit ihrem Hund, die auch da waren. So klein ist das, ne? Also man hat jetzt nicht viele Auswahl sozusagen in Cafés, in die man geht. Und dann habe ich aus Versehen, ich habe ein Foto von denen gemacht, weil ich so eine schöne Perspektive da hatte mit so einem Paar und so einem Hund, das so ganz weit entfernt. Ich habe so eine Spielreflexkamera und habe so ein Foto gemacht. Das sieht einfach, das ist ein schönes Bild, und ich brauchte irgendwas im Bild und habe denen das dann gezeigt. Also guck mal, ich habe ein Foto von euch,
Und die so Stalker.
Total, ja genau, die haben sofort die Bullen geholt.
Vom Festland. Mit
Blaulicht, ja. Und ich wurde abgeführt. Nein, die haben dann sich total gefreut. E-Mail-Adresse ausgetauscht, habe ich ihnen geschickt. Schön. Urlaubsbekanntschaft. Aber diese Logster Stoof hat ein bestialisch guten Kuchen. Und das meine ich wirklich ernst. Also du hast oft auch, auf Inseln hast du natürlich auch schon TK-Kuchen oder Fertigware oder halt irgendwas, was viel hergestellt wird. Die müssen ja auch irgendwie finanziell klarkommen, und für viele Leute ist es cool und schmeckt ja auch gut, aber das da war was anderes. Ich sage Mascarpone, Himbeer, Baiser, einmal eine Torte, und am anderen Tag Stachelbeerapfel. Und ich finde, Stachelbeerapfel klingt echt nicht so geil, aber es hat mich umgehauen. Wirklich, es war es war eine Torte, ein Kuchen, der aussieht, als müsste er zusammenbrechen, wenn ich ihn anstupse. Und er hatte genau die richtige Konsistenz. Er war nicht zu süß. Er hatte eine Cremigkeit, er hatte eine Knusprigkeit. Und dazu dieser Tee, Alter. Das war wirklich toll. Und dann halt, dann hast du aber auch dieses dieses Ambiente, schon wieder so ein Wort. Du sitzt in dieser Stube und hast dieses alte Ambiente mit so einer alten, mit so einem alten Schrank, Kommode, die da steht und schöne alte Fenster. Dann wieder zieht eine Wolke weg und dann fällt so ein bisschen Licht rein. Du hast gerade was Tolles erlebt, trinkst diesen Tee aus einer zu kleinen Tasse, die ich fast eigentlich schon zerstöre, wenn ich sie anfasse. Es ist wirklich schön. Und dann ist es halt schlüssig. Das ist zum Beispiel ein Laden, den ich sehr empfehlen kann. Es gibt auch das Lütje Teehus direkt im Ort. Da kannst du einen Eiergrog trinken. Das habe ich am ersten Abend gemacht. Ich sofort voll wie ein Schulbus. Also ja, ich trinke ja nicht viel.
21 Uhr im Bett. Alter, das klingt für mich so, ich glaube ja auch so ein bisschen so, hier Berlin Hipster und so, ist so langsam geht's over. Ich glaube, dass solche Läden wie hier diese, du nennst sie immer Etablissements, ich kann das Wort gar nicht richtig aussprechen.
Luxerstuf.
Ich glaube, das ist the next big thing. Es geht vor allem darum, dass dieser Kuchen perfekt ist. Und dass dieser Tee gut ist und der Kaffee und dass es irgendwie wieder mehr echt ist und nicht alle haben Ex-Benedict. Ich liebe Ex-Benedict und ich mag auch die Cafés in Berlin oder auch in Ehrenfeld oder in allen Hipster-Stadtteilen. Ich mag das auch, nur ich habe so das Gefühl, es ist überall, ob ich jetzt in Utrecht bin, in Berlin, in New York, in Sydney, es ist teilweise in manchen Vierteln alles sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, dass das hat jetzt gar nicht mit Jüste zu tun, aber das, was du in Jüste von dieser Stube da, ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen, diese Stube da erzählst, ich glaube, dieses Gefühl, dieses fast heimliche, das ist ja auch schon wieder Hüge und so, dass das einfach viel wertiger wird mittlerweile.
Es ist, und das Interessante ist doch, das haben die ja nicht so gemacht, weil die so denken, wie wir das jetzt gerade herleiten. Die sagen ja nicht, der nächste Shit ist halt irgendwie der derbe Kuchen, sondern die sind halt so. Mhm. Und das ist so, das merkst du da halt. Da ist halt eine Natürlichkeit, eine Gewachsenheit der Sache. So, weil ich hab mit diesem Leiter des, wie hieß das Hotel? Warte mal, ich überlege mal kurz. Mit eins der größten Hotels da, ja? Hotels, mit dem habe ich irgendwie einen Abend verbracht. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ja genau, Nordsee Hotel Frese heißt das und da ist die Hubertus-Klause angeschlossen. Das ist so auch ein ganz cooles Restaurant, so sehr bodenständig, hat aber auch so einen 800-Grad-Grill, weißt du, also da kannst du richtig geile Sachen machen. Ich habe da sehr, sehr gut gegessen und habe mit diesen Menschen geredet und der Typ, der Kollege, der ist einer der Leiter, der war Leiter von größten Hotels, also in Asien, hat in Australien Hotel veröffnet und so weiter und ist jetzt auf Jüst gelandet, ist komplett hängen geblieben und so ein Typ, der wirklich weiß, wie das Business läuft, sagt zu mir, er hat kein Wochentagsgefühl mehr seit Jahren. Der sagt, der arbeitet zwar jeden Tag, das stört ihn aber nicht, aber wenn die Glocke läutet, ist Sonntag, hat er gesagt. So sind die da entschleunigt. Ne? Einfach nur mal so als Beispiel. Und das ist halt auch dieser Stand. Jeder, der kennt dann aber auch meine Herbergsmutter. Der kennt dann aber auch Nougat-Günther. Nougat-Günther ist der Typ im Ort, der Nougat macht. So, weißt du, so Nougat-Günther. Bin ich dann auch mal hingefahren. So, und das ist alles so klein. Ich bleib mal kurz, ich sag jetzt noch mal kurz, weil du mich nach kulinarischen Sachen fragst. Ich sag jetzt noch mal, mein absolutes Lieblingsrestaurant, es sei kurz vorher noch gesagt, an der Domäne Bill, also direkt an diesem Bill-Riff, wo ich war, gibt es noch den Ort, also diesen Laden, der heißt Domäne Bill. Das ist die letzte Station vom Bill-Riff. Das ist einfach ein Restaurant auf so einem alten Hof, der umgebaut wurde. Und da gibt es einen super Rosinenstuten. So. Also das kostet auch nicht viel Geld. Ich hasse Rosinen, aber das schmeckt gut. So frisch gebrachter Rosinenstuten mit Butter kannst du super essen. Aber was ich wirklich toll fand, war Danzas Restaurant. Und das ist also Panzer wie Danzer, also Danzer wie Panzer geschrieben, nur mit D. Und ist im Hotel Achterdiek, eins der wenigen, sag ich mal, normal, aber auch relativ hochklassigen Hotels. Und die machen da halt Slow Food. Da sind wir schon wieder beim Thema. Fast alles aus der Region, jetzt nicht konkret von Jüst, das hat mir der Koch auch erklärt. Das ist jetzt nicht, auf der Insel gibt es nicht viel. Also er selbst ist Jäger, er kommt aus Süddeutschland, aber ist schon sehr, sehr lange auf Jüst hängen geblieben und schießt auch mal da ein Reh, weil es da zu viele gibt. Also das ist okay. Und bietet da auch mal Wild an. Aber sonst kommt es aus dem Reich, also auch mit Festland, also Nordniedersachsen so, kommt sehr, sehr vieles das Essen, was sie da anbieten. Und da kannst du dir halt so, wenn du mal Bock auf sowas hast, ist ja jetzt nur gesagt, muss man ja nicht machen, kann man sich so ein 5-Gänge-Gala-Menü ziehen für um die 70 Euro, was in dem Kontext, was es dann ist, relativ günstig ist. Ja. ich rede so von Tupinambur-Creme, also einfach so dieses Gemüse. Ich glaube, das heißt Topinambur oder so. Ja. So ein relativ klassisches Gemüse, was jetzt neu interpretiert ist. Der interpretiert auch Lapskaus neu. Der macht sehr, sehr viel mit den Sachen aus der Gegend. Und das ist auch Kultur. Für mich ist Essen ja Kultur. Und da bist du wirklich, da hast du nochmal eine ganz andere Facette zu diesem oft sehr nahrhaften Inselessen, was ich auch sehr mag. Halt ein klassisches Lapskaus ist sehr nahrhaft. Oder du isst Pannenfisch. Das ist auch eine Mahlzeit für Leute, die eigentlich körperlich arbeiten, also nicht mich. Und dieses Danzas Restaurant ist, wenn man das will, wenn der Schwerpunkt auch mal Essen ist, ist einfach eine tolle kulinarische Erfahrung, die man auf der Insel sonst so eigentlich auch nicht kriegt. Also dieser 800-Grad-Grill in dem einen Restaurant, das ich meinte, Hubertus Klaus und das da, sind dann so die höherklassigen Sachen, die ich wirklich schön fand. So.
Wow. Aber das macht für mich ein Bild, auch wenn ich jetzt höre, du hast ja da Leute getroffen, mit denen gesprochen, auch Leute, die jetzt gar nicht von da sind oder viel in der Welt unterwegs waren, wie der Hotelmensch da oder auch der Koch, der aus Süddeutschland kommt, dass die Insel einem so ein bisschen gefangen hält, weil es so eine eigene Welt ist, die naturnah ist, wenn ich das jetzt mal so richtig interpretiere, voll, mit dem 1500 Einwohnerörtchen, wo wie heißt der Nougatmann?
Ja, Nougat Günther, Alter.
Nougat Günther.
Also ohne Alter, Nougat Günther.
Ja. Nougat Günther und der Wattmann und der Kaufmann und die Frau, deine Pensionsmutter. Diese ganzen Menschen, du hast eine Nähe dann zu diesen Leuten. Und dazu kommt halt Essen und wildes Wetter. Ne, was ja manche dann, keine Ahnung, wenn man nach Neuseeland fährt oder nach Patagonien, das ist vorhin ja auch mal getroppt, dann sucht man ja sowas dann, so Nähe zu Natur und Outdoor und Abenteuer. Und das kannst du ja im Kleinen alles auf dieser Insel erleben.
In dem Sinne ja. Also man muss immer dazu sagen, und das so realistisch sind wir auch immer im Podcast, Nordsee kann brutal sein. Zu mir war sie, also so ein Dreivierteltag war es auch wirklich so, dass man dachte, okay, jetzt kann es mal aufhören zu regnen. Das muss man einfach sagen. Aber das, wie gesagt, das Spiel kann man mitspielen, man kann auf Risiko gehen und man kann es auch annehmen. Wie gesagt, dieses eine Erlebnis vom Anfang, das hätte ich sonst niemals gehabt. Und weißt du, ich weiß nicht, wie schön es sein muss, wenn man an den Hauptstrand geht von Jüß und da 25 Grad sind und Windstille. Das muss fantastisch schön sein. Das haben mir Freunde auch erzählt. Ich hingegen geht 22 Uhr durch einen Ort, irgendwie an diesen kleinen Fenstern von den kleinen Häusern vorbei. Oft stehen da so Schiffsmodelle drin auf den Fensterbänken. Und alles ist ganz ruhig und beschaue ich kaum einen Mensch auf der Straße. Und dann gehst du so die Düne hoch und willst kurz runter zum Strand. Und der Wind ist halt hart und kalt dann, oder relativ kalt in dem Moment. Aber du siehst, und das ist wirklich an Jüst für mich das Eindruck, du siehst in dem Moment, also dieses Meer, was im Sommer sehr ruhig und beschaulich und warm sein kann, war da halt wirklich spektakulär, also gigantische Wellen. Es ist wirklich die Dimensionen der Natur, die passen halt irgendwie gar nicht zu dieser kleinen Welt sozusagen hinterm Deich sozusagen oder manchmal auch nicht hinterm Deich, aber halt so sonst im Ort. Und man muss sagen, das Klima ist nicht immer das Postkartenwetter oder so, aber das andere hat halt auch seine Vorteile.
Ich finde ja auch, Wellen gucken ist ja auch völlig unterschätzt. Weißt du, also wirklich, total. Also die Unterschiedlichkeit, wie ein Meer daherkommen will. Und ganz viele von uns haben ja immer Sehnsucht nach Meer. Und natürlich gibt es dieses klassische, schöne Meer, was so ein Bademeer ist, wo du mit den Füßen reingehst, dich da hinlegst und drauf guckst und es ist irgendwie ruhig und es beruhigt. Aber es gibt ja auch diese andere Form von Meer, tausend verschiedene Stufen, wie dieses Meer sich bewegt, wie es da von hin und her wabert, wie es manchmal kämpft. Und ich habe zum Beispiel das Meer, was mir einfällt, ist auch eine Insel auf der anderen Seite der Welt, Fraser Island, Australien. Auch eine Sandinsel, eigentlich auch wie Jüst, eine große Sandbank. In der Mitte gibt es so ein paar Süßwasserseen. Ich glaube, Lake Mackenzie heißt der eine. Es ist traumhaft schön. Du hast so dieses durchsichtige türkise Wasser und diesen weißen Sand. Und dann hast du Dschungel, Urwald, so Sandpisten, wo du so durchlaufen oder fahren kannst. Und dann gibt es den Strand. Und selbst da war Sommer. Und dahinter war ein brutales Meer. Also es war gar kein schlechtes Wetter, sondern es stieß einfach dieses Meer, die Gischt, die Wellen, das stieß raus, so richtig auf den Strand drauf und da war was los und man stand da einfach, wusste so im Hinterkopf, weil ich es vorgelesen hatte, da gibt es auch Salzwasserkrokodile, deshalb ist man da auch nicht so nah hin Und du starrst darauf und du bist gefangen von diesen Bewegungen und dieser Anmut und diese Kraft und diese Wildnis, also diese flüssige Wildnis, die sich da auftut, ständig in jeder Sekunde dir ein anderes Bild dahin zaubert. Und ich finde, das ist teilweise unterschätzt, dass man auch in so einem Meer oder an so einem Meer dann eher verweilt und sich da mal einfach so gedanklich reinfallen lässt. Mich bläst das immer wieder weg. Ich hätte so gerade die Bilder aufgegangen von Fraser Island da in Australien.
Ja, so klein ist die Welt, ne? Mhm. Also so Fraser Island, ich habe noch irgendwie gesagt, Niveau wie Galapagos, zumindest von der UNESCO her gesehen. Ja, das ist es halt. Also was sonst, um es kurz erwähnt zu haben, wird jeder auch rausfinden, jede und jeder, die da hinreisen. Es gibt die wilde Dünenlandschaft im Osten, wo ich vom Flughafen halt hergekommen bin, aus der Ecke, Kalfarmer, ich hoffe, das spricht man jetzt richtig aus, Kalfarmer geschrieben. Den Hammersee, diesen Binnensee, der auch total seltsam ist, wie der entstanden ist und dass da jetzt inzwischen fast Süßwasser ist, großes Vogelgebiet halt, wie gesagt, gerade im Herbst. Natur. Und so gehen die Tage halt irgendwie dahin. Also man gondelt irgendwann, also mit dem Rad übers Straßenpflaster, am besten Fall bei Rückenwind, und irgendwann findet man den Geruch von Pferdemist romantisch. Also irgendwann.
Ja, es gibt ja für alles Nischen,
Digga, jetzt schiebst du nicht auf irgendeinen. Nein. Also ich glaube, dass es vielen da so geht. Also weil du halt, das hast du ja sonst nicht. Du guckst, du gehst ja manchmal über diese Hauptstraße, wenn man sie so nennen will, und guckst nach links und rechts, und da sind einfach so ganz normale Wohnstraßen, wie du sie überall in Deutschland siehst, so in Vorstädten. Nur dass da halt kein Teer in der Mitte ist, sondern einfach so ein relativ ausgetretener Feldweg. Mhm. Und das ist halt irgendwie, ja, in Time, also wie Lost in Time, so manchmal so ein bisschen. Und irgendwann, wenn du halt diese. Wenn du das so ein paar Tage gemacht hast, sitzt du irgendwann auf dieser Fähre zurück und dann läuft da, und das war vielleicht auch so wahnsinnig bezeichnend, dann läuft da dieses, das Lied heißt Biscaya von James Last, ich habe nachgeguckt. Und das ist dieses ich weiß nicht, ob du es kennst.
Musst ja,
du
mal ich nachgucken. Hab's erkannt. Ja,
ich wirklich? Das. Ja?
Ja.
Also es ist so auch das, eigentlich geht das ja gar nicht. Also so James, also zumindest, ich werde jetzt nicht, was heißt, es geht gar nicht, aber ich höre jetzt kein James Last, Alter. So, ja? Also ich
mit da wäre fettes ich Brot zusammen ging's, ja.
Ja, vielleicht, ja. Oder was auch immer. Aber du hörst James Last und es ist so ein Lied, was auch irgendwie so ein bisschen retro klingt, also ein bisschen auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber auch zeitlos, und es passt. Und du sitzt da und denkst so, jo. Und das ist wohl irgendwas, ich habe dann im Netz geguckt, wie das heißt, und da gibt es ganz viel vor und wird gefragt, was das ist, weil auch das wieder viele Menschen damit verbinden. Also irgendwie scheint das da zwischen Leuten, die da wohnen, Leuten, die da arbeiten, Leuten, die da hinfahren, irgendwie so ein Deal zu sein, den keiner ausspricht, weil ja auch nicht viele Leute reden. Und alle sind sich so einig irgendwie, dass das so schön ist. Und viele kommen wieder und wollen das immer wieder und brauchen diese kleine Welt jüst wohl. Und dann wird dir das auf der Fähre das letzte Mal so ein bisschen kalt vom Wind und warm von der Sonne. Weißt du, also denkst du, oh, jetzt schon wieder, und dann auch, jetzt kommt die Sonne durch, jetzt wird doch wieder warm. Hast ein bisschen Sand im Schuh am nächsten Tag und denkst du, jo, so ist das. Ich war auf Jüß.
Aber es wird wenig geredet. Also auch mit der, das beschäftigt mich ja auch. Nach den Seehunden war das Zweite, was mich beschäftigt hat, die ganze Zeit. Kamst du deiner Pensionsmodi so verbal noch mal ein bisschen näher? Oder ist es dann wirklich so, da ist man freundlich, moin, tschüss und Hauptsache er ist gesund und dann auch bald wieder weg? Oder wie ist das da?
Ich habe ja am nächsten Morgen, habe ich ihr erzählt, das war, glaube ich, mein Abfahrtsmorgen vom Billriff. Und das hat sie dann gefragt. Also man ist ja verbindlich. Man sagt, wie war's denn? Ich so, ja, war spektakulär. Und hab dann so ein bisschen geschwärmt, meinte, ja, siehste, war gut, ne? So. Und nein, da ist eine Herzlichkeit. Aber das ist halt nicht wie in Köln, Bussi Bussi und dann so und so, was alles seine Berechtigung hat und alles gut ist. Die sind halt anders. Und ich glaube, dass man sich da relativ viel von dem halt so bewahrt hat. Man muss gucken, es ist jetzt nicht die Billigdestination, es ist auch vorher ausgebucht. Ich glaube auch, dass sich da alle einig sind, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es das passieren würde, wenn da irgendwie so ein Technozug durchfahren würde oder so auf dem Pferdewagen oder so. Das ist natürlich alles nicht gegeben. Aber es ist eine Version, in Deutschland Urlaub zu machen. Und ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr charakterstarke, aber auch in dem Sinne auch keine, die jetzt zwanghaft charakterstark ist, sondern die einfach so gewachsen ist. Weißt du, das ist irgendwie einfach so. Und diese Romantik, die viele Menschen damit verbinden, die konnte ich zumindest da ahnen und war vor allen Dingen halt erschlagen, von der Natur und dem Kontrast zu dieser kleinen Siedlung, die so irgendwie so, ja, die einfach so, ja, Beschaulichkeit. Beschaulichkeit und spektakuläre Natur, würde ich mal sagen.
Ich will ans Meer.
Ich sowas von. Ich will auch nicht. Jetzt gerade will ich nicht das Korallenriff, ich will die wilde Nordsee.
Das Witzige ist, so ein bisschen, wenn ihr uns da draußen manchmal schreibt, ne? Ihr seid ja manchmal auch so ein bisschen aggro, ne? Wenn ihr uns schreibt, so wie unverschämt das ist, dass ihr jetzt schon wieder was Neues auf der Liste habt, wo ihr hin müsst, weil wir darüber gesprochen haben, ne? Das ist ja manchmal auch so, so aggro. Ne? Ja, also im positivsten Sinne.
Ich verstehe das. Ne? Ich verstehe das.
Und jetzt, wenn ich das so höre, verstehe ich das, weil ja, es gibt halt einfach so viele Orte auf diesem Planeten, die großen und die kleinen. Und da würde ich jetzt Jüst ja einfach mal dazu zählen, ne? Wenn du erlaubst. Im Vergleich zu Brasilien ist jetzt Jüst so ein bisschen kleiner. Aber es gibt halt diese großen und kleinen Orte und wenn man das sich im Kopf so reinbeamt und man irgendwie dann das Salz vom Meer schmeckt und aus Versehen Sand von Jochens Schuß im eigenen Schuh hat, dann ist halt dieses Fernweh halt schrecklich. Und deshalb kann ich jetzt noch besser verstehen, wenn ihr manchmal so schreibt, Unverschämtheit, jetzt muss ich da auch hin wegen euch. Aber wir freuen uns trotzdem immer, wenn ihr uns schreibt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Also, das ist großartig, wenn ihr, natürlich freuen wir uns über Blumen, ne? Also wenn so geschriebene Blumen, ne? Ja, da freuen wir uns sehr. Aber auch, wenn ihr Inspirationen habt und wenn ihr Tipps habt, also ne, wenn wir jetzt zum Beispiel in Jüst oder wo auch immer mal waren oder sind und euch fällt ein oder fällt auf, ey Leute, ihr habt das und das verpasst, in Anführungszeichen, dann schreibt uns das gerne für die anderen Leute, die noch nicht da waren. Dann können die quasi unsere Erfahrung, unsere Inspiration plus eure Erlebnisse bündeln und haben dann noch eine längere Liste, was sie abreißen müssen.
Ja, nein, aber es ist ja richtig. Also wir werden ja auch jetzt zu der Reise, ich habe damals Videos und Fotos gemacht von der Teestube, von dem Billriff, von der Natur, von dem Kleinen, von dem Großen. Das werden wir alles bei Social Media reinstellen. Man kann da ja unter den Kommentaren, ihr werdet das sehen. Bei uns kommentieren Menschen und sagen auch noch, geben Input, sagen ihre Meinung oder vor allen Dingen auch sagen noch ergänzende Sachen oder was sie erlebt haben. Das ist schön, das freut uns, wenn was zurückkommt und auch wenn die Sache so eine Eigendynamik entwickelt. Aber wir sind jetzt, das haben wir ja am Anfang, wir müssen ja Versprechen einlösen. Also erstmal sorry, dass wir euch immer so inspirieren müssen und jetzt geht's auch gleich weiter, weil wir jetzt noch spoilern, was in den nächsten zwei Folgen so dran kommt.
Genau.
Michi, bitteschön.
So, die Summer Boys sind ja quasi hiermit dann auch Geschichte und mal gucken, ob wir das dann in der nächsten Pause, vielleicht wenn wir im Winter oder im nächsten Sommer mal wieder eine Pause brauchen oder machen müssen, vielleicht wiederholen wir das. Mal gucken, was ihr zu den Highlights so sagt und drauf reagiert. Die nächste, in Anführungszeichen, neue Folge kommt am 25. August und da sind wir in Nordirland.
Yes.
Genau.
Geil.
Nordirland. Und dann sind wir im September in Freiburg.
Ja. Ich find's so geil. Weil beide Ziele, ich war an beiden Orten noch nicht. Das kommt dann ja bald sozusagen. Ja,
das kommt bald.
Mega spannend. Also ja. Nordirland, eine der spannendsten Ecken, kulturell, politisch, aber halt natürlich auch landschaftlich und vor allen Dingen auch was Drehorte und so. Wollen wir jetzt weit ausholen? Und Freiburg, halt eine Stadt, die tatsächlich, in der ich schon immer wohnen wollte, obwohl ich sie noch gar nicht so gut kenne. Mhm. Und deshalb, also ich finde es mega überraschend, also ich finde es aber geil. Ich finde es toll, diese beiden Namen zu sagen.
Ja, ja. Und Freiburg ist tatsächlich, ich kenne die Stadt ganz gut, weil ich bin aus der Pfalz, aber Freiburg ist schon weit. Ich war aber lange nicht da und war jetzt wieder ein langes Wochenende da. Und die haben es da echt gut. Die wissen das auch, die Freiburger und die Freiburgerinnen, aber sie teilen das zum Glück auch. Und freut euch auf Nordirland und Freiburg. Das sind die nächsten 9 Folgen. Dann Ende August und Anfang September.
Yes. Und Mann. Jetzt danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Meldet euch gern bei uns. Unser Newsletter könnt ihr auch abonnieren. Das geht über unseren Blog. Der Newsletter, da gibt es noch extra Content von uns, wo wir mal was schreiben oder einen Buchtipp geben oder eine Bahnstrecke vorschlagen. Alles umsonst. Und wir verraten dort auch regelmäßig, was die nächsten Folgen sind. Also Bonus-Content für Ummel, würde ich sagen, da wo ich herkomme. Und ist alles ganz einfach. Aber jetzt erstmal genießt eure Zeit.
Liebe Grüße vom ganzen Team. Und danke auch von uns ans ganze Team, die jetzt auch teilweise in der Sommerpause sind. Und findet ihr auch bei uns im Blog. Da sind alle Bilder und alle Namen von den Menschen, die mit uns zusammen dieses schöne Projekt verbrechen. Und dank euch geht's ja auch weiter. Und deshalb machen wir auch weiter und freuen uns sehr darauf, was nach der Sommerpause so kommt. Adieu.
Tschüss.
Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.